Ich würde heute Morgen anfangen mit einem Koan, der auch ein bisschen untermauert, was ich gerade gesagt habe, und gleichzeitig auch was anderes da reinbringen. Das Koan ist ein Koan, der ziemlich bekannt ist, auch außerhalb Zen, weil, wie euch wahrscheinlich weiß, es gibt viele Koans, die zitiert sind in anderen Kontexten, weil die so, ja, yeah, it's gone. Thank you. Ich habe vergessen zu rezitieren. Das ist aus der Sammlung der Mummenkan. Mummenkan heißt in Englisch The Gateless Gate. In Deutsch, ich glaube, die Übersetzung ist die torlose Schränke oder torlose Tor. I don't know what Tor ohne Schränke means.
Schranke.
Bitte?
Torlose Schranke.
Ja, was heißt das?
Ohne Schranke, ohne Gate.
Ein was?
Ohne Gate, ohne dass man... abgeschlossen ist.
Der Torlose, ja. Ohne Schminke. I prefer the gateless gate als Übersetzung. Was oft passiert, wenn Sachen übersetzt sind, ist, da kommt eine Interpretation da drin. Für mich, gateless gate ist hier viel paradoxer als zu sagen, ein Tor ohne Schränke. Es gibt ständig Schränke. Wir machen die Schränke. Der Tor in sich ist immer offen. Always. Ein Mönch oder Mönch oder Nonne, kann auch eine Frau sein, fragt Joshu. Joshu war ein großer Lehrer, einer der bekanntesten Zen-Lehrer. In allem Ernst, ein Student fragt Joshu in aller Ernst, gerade bin ich erst in diesem Zen-Center eingetreten. Ich erseuche euch, Meister. Gib mir bitte Unterweisung. Joshu fragt, hast du schon deine Reisbrei gegessen? Der Student antwortet, ja, das habe ich. Joshu sagte, dann wasche deine Essschalen. Da erlenkt dem Student große Einsicht. Wie würdest du diesen Koan verstehen? Wie würdest du diese Geschichte verstehen? Ich sage nochmal. Ein Mönch oder ein Student fragt Joshu in allem Ernst. Gerade bin ich erst in diesem Zentrum eingetreten. Ich erseuche euch. In English we would say, I beg you. Ich flehe dich an, Lehrmeister. Gebt mir bitte Unterweisung. So. Was würdest du sagen, der Zustand ist zu diesem Student oder Studentin? Weil diese Geschichte wiederholt sich endlose Mal auf dem spirituellen Weg. Wie konntest du wissen, der Zustand diesen Student. Come on, talk.
Er sucht nach großen, große Erkenntnisse, große Fragen, große spirituelle, ich weiß nicht. Aha. Und der was sagt Ihr Lehrer, Guru, soll ihm jetzt sagen, wie es geht.
Okay. Und in welches Zustand würdest du sagen, diesen Student ist?
Dass er eben, nicht im Kleinen sucht, im Alltag, sondern eben viel zu weit weg.
Also okay, so. Okay.
Und das ist so, was du eben sagtest, hier in diesem Zendo ist ja auch Leben und nicht nur Schweigen und die große Erleuchtung und ich weiß nicht, was hier alles passiert, sondern es ist der Alltag.
Okay, thank you. Man nennt das Group Dokusan. Es ist eine Form von Dokusan, der nicht einzeln ist, sondern als Gruppe. Es gibt Methode in meiner Verrücktheit, ja.
Der Student sucht im Außen. Er sucht im Außen bei jemandem anderen. Er sucht Orientierung.
Okay. Aber was würdest du sagen, gerade läuft bei der Mönch oder bei der Schüler? In allem Ernst. What does that mean, in allem Ernst? Was konnte das heißen? Warum sagen die das überhaupt? Im allem Ernst. Er konnte auch sagen, ein Mönch fragt Joshu, Meister. Aber der sagt, im allem Ernst.
Er ist wirklich verzweifelt. Er will es wirklich wissen.
Ja.
Es ist ihm todernst.
Vielleicht. Kennst du das? So gezweifelt zu sein, konnte sein durch eine Lebenssituation. Job verloren, Haus gebrannt. Ich habe eine Schülerin während ein Retreat, die sitzt hier, ihr Haus brennt runter. Kinder auf der Straße mit dem Schwiegermutter, nur Pyjamas, nichts mehr. Hat meine Tante und Onkel auch passiert. Jemand war sauer, ein Freund von ihrem Teenager-Sohn war sauer, hat der Haus gebrannt, alles weg. Ich habe das Gefühl, wir sind Menschen. Wir haben Situationen, wo die so gravierend sind, man weiß nicht mehr. Man weiß nicht links oder rechts. Aber wir suchen. Wir suchen nach Antworten. In dem suchenden Leben was nicht nur manchmal genannt spirituelles Leben, was ich finde absolut Quatsch, zu trennen spirituelles Leben von Leben. Sind aber auch große Fragen. Was ist deine? Hast du, sagen wir so, hast du ein big question? Über Leben oder über Tod? Do you? Mm-hmm. Ja, dann sag mal, was ist es, wenn du möchtest. What's yours, Andrea?
Ja, was ich noch soll, was noch meine Aufgabe ist.
Okay.
Entschuldigung, könnt ihr etwas lauter sprechen?
Ja.
Ich verstehe es sonst nicht.
Ja. Also es ist einfach so, dass wenn ich so lange schweige, meine Stimme so brüchig wird, deswegen kann ich lauter sprechen.
Okay. Sie hat gesagt, was ist meine große Aufgabe? Was ist meine große Aufgabe? Was noch?
Was ist der Sinn meines Lebens?
Was ist der Sinn meines Lebens? Mhm. Noch jemand?
Wie kann ich sterben?
Wie kann ich sterben?
Als mein Kind gestorben ist, vor einigen Jahren, dann habe ich auch ganz, ganz viele Fragen gehabt. Und ich habe aufgehört zu fragen, weil einfach ich habe keine Antworten bekommen, nirgends. Mhm.
Als mein Kind vor eigenen Jahren gestorben ist, habe ich viele Fragen gehabt und dann habe ich aufgehört,
weil ich habe keine Antworten
bekommen. Weil ich keine Antwort gefunden habe.
Ja. Vielleicht ist das deswegen kann ich nicht mehr fragen jetzt.
Ich wiederhole das für Hannah. Vielleicht das ist, warum ich jetzt nicht mehr fragen kann. Meine Frage, der mir zu Zen gebracht hat, war, wenn alles endet in Tod, warum lebe ich? Vielleicht auch, wenn alles geht, endet im Tod, was ist die Bedeutung dann von meines Lebens? Und auch, warum soll ich versuchen, was zu erreichen? Diese Frage ist erst zu mir gekommen, als ich 10 Jahre alt war ungefähr. Und ich habe den ganzen Sommer in der Bibliothek verbracht, und nur ein Buch nach dem anderen gelesen. Und ich habe hauptsächlich Biografie von Menschen gelesen, weil ich habe gedacht, vielleicht, wenn ich lese über die Leben von anderen Leuten, kriege ich eine Antwort. Ich habe auch dann angefangen, Leute wie Sartre und Camus zu lesen. Ich war 11 und ich bin nur deprimiert geworden und habe aufgehört. Und habe gar nicht verstanden, natürlich, ich war ein Kind. Aber mein Suchen hat nie aufgehört. Dann habe ich jahrelang immer gefragt, studiert, Bücher nach Bücher, Philosophie, dieses und das. Und war immer ein bisschen Zeit, war alles okay. Und dann fängt wieder an. Und meine größte Krise war, als meine Mutter gestorben ist. Ich war 28 und ich wusste nicht mehr links und rechts, was zu tun war. Aber ich musste weitergehen. Ich hatte ein 3-monatiges Baby, einen kranken Vater und 40 Stunden Stelle, die ganze Familie zu ernähren. Inklusive mein Vater, der nicht mehr arbeiten konnte. Dann bin ich zum ersten Mal in ein Zen-Center gegangen und habe in meiner Art und Weise gefragt, hilf mir. Als ich circa 2 Jahre in der Zen-Center war und ich bin so einmal die Woche zum Anfängerkurs, ein paar Mal zum Wochenende, was ich konnte, und irgendwann gibt der Lehrer einen Vortrag und ich habe gehört, alles ist leer. Alles ist leer. Und in mich ist eine innere Schrei aufgekommen. Und ich habe gesagt, innerlich, nein, nein, das kann nicht sein. Ich war relativ jung in der Praxis. Und ich habe nur gehört, alles hat keine Bedeutung. Aber ich bin gekommen, Bedeutung zu finden. Das konnte ich nicht akzeptieren. Und der Lehrer war nicht der Art, mit dem man reden konnte. Der war ein sehr japanischer der war ein toller Lehrer, aber nicht mein Lehrer, und der war nicht jemand, da ich gehen konnte und sagte, das kann ich nicht mehr. Okay. Anyway, ich bin rausgegangen und ich habe gesagt, das mache ich nie wieder. Und ich bin in ein ganz, ich heutzutage, wenn ich rückblicke, verstehe, dass das eine ganz spirituelle Tiefe war, eine ganz spirituelle Krise, weil ich konnte nicht akzeptieren, was ich verstanden habe. Und das ist ein kritischer Punkt. Der Lehrer hat gesagt, alles ist leer. We say it ständig in Zen. Ja? Alles ist Shunyata. But ich war noch nicht bereit, weil ich habe das nur in einer Art und Weise verstanden. In ein sehr negatives, lebensvernichtendes, enges Art und Weise. Dieser Mann oder diese Frau, oder weil das konnte jeder von uns sein, konnte auch mir sein, aber nicht genau, weil der ist ein bisschen an einer anderen Stelle in dieser Koran. Der Lehrer fragt, hast du gegessen? Es ist oft gesagt, das bedeutet, dass er fragt ihn, hast du die Früchte der Praxis jetzt gegessen? Hast du geerntet? Have you eaten? Have you tasted? Hast du geschmeckt? Große Tiefe. Und er sagt ja. Ja. Und dann sagt der Lehrer, dann wash your bowls. Was klebt an die Schalen? Ja? Warum sind seine Schalen nicht ganz sauber? Wenn er wirklich gegessen hatte, hat er durch und durch gegessen. Aber etwas klebt. Ja, und vielleicht, wie oft, wir haben Einsichten. Wir sehen etwas wichtig. Und dann wir machen daraus die Wahrheit. Und eine Sache, die oft gesucht ist in der Praxis und oft so oft missverstanden, ist, dass große Einsicht zu gewinnen bedeutet, dass man keine Anhaftung mehr hat. Oder dass man keinen Leid mehr hat. Und die zitieren und sagen, ja, aber der Buddha hat gesagt, dass der tiefste Erkenntnis ist, alles durchzuschauen und dann wird man befreit von Leid. Um das Anhaften ist identifiziert mit Gefühle, Emotionen und so weiter. Mit menschlichen Wesen. Ein erwachter Mensch hat keine Macke, hat keine Anhaftung, kann alles beobachten mit einem großen. Ja, ich habe gegessen. Und Joshua sagt, nein, du Arschloch. Oder nein, du geklebteste, aufgepuffte, was? He says, yeah, then wash your bowls. Da erlenkt der Student ein gewisser Then he understood. Und was das zeigt, ist, dass der Schüler war reif. Jeder hat seinen Weg. Und unterwegs an der Pfad des Lebens oder unterwegs an dieses Pfad der voll und ganz Leben zu leben. Nicht ein spezielles Leben, nicht ein spirituelles Leben, aber das volle und ganze von Leben zu leben. Haben wir oft Umweg. Aber der Praxis erlaubt ihm dran zu bleiben und in dem Moment mit ein kleines Satz von dem Lehrer, Korsgorktur, der Navi wird wieder. Und dann kommt man an. Wir leben in einem Ort in Frankreich. Ich habe da mit meinem Mann ein Haus, wo wir auch später Retreats machen würden. Es ist sehr schwer zu finden. Sehr schwer. Und alle sagen, wir haben ein Navi, wir finden es. Ich sage, du findest es nicht. Der Navi sagt, wird dir sagen, ein Ort, der 3 Kilometer von unser Haus ist. Nein, 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 wir finden es. Ich sage nochmal, du wirst es nicht finden. Ich beschreibe dich das Weg jetzt. Nein, nein, ich verlasse der Navi. Und die werden immer verloren, kriege einen desperate Anruf. Kannst du uns bitte abholen? Und ich brauche nicht zu fragen, wo sie sind, weil die sind an dem Ort, der den Navi die gesagt haben. They're not ready. Ihr Navi klebt. Ihr Essschalen sind geschmutzt. Und man merkt sofort, ein paar Mal habe ich Leute gesagt, und die haben gesagt, ja, ja, okay, sag mir. Kleine Kurskorrektur. Und kommen die an. Warum müssen wir alles besser wissen? Weil das sitzt so tief in uns, eine riesen Sehnsucht, und gleichzeitig eine große Stolz, dass wir sind die Ausnahme. You see, der Mensch, der telefoniert mit der Navi, die werden eine Ausnahme sein. Ihr Navi wird besser. Die werden das sofort finden. Und gleichzeitig, ich denke, ohne den Weg ab und zu verlieren, kann man nicht richtig an in sich sein. Ich möchte das mit einem anderen Koan vergleichen, der aus einer neuen Sammlung von Koans sind. Der heißt Der verborgenes Licht und das ist die erste Sammlung von Koans, wo Frauen die Hauptfiguren sind. Und da sind 100. Der heißt The Hidden Lamp in Englisch, in Deutsch heißt das Der verborgenes Licht. Und das ist ein ganz großer Schritt in der Zen-Literatur. Das ist eine Sammlung von 2 Zen-Lehrerinnen aus Kalifornien, die Forschung gemacht hat, auch zusammen mit Akademikern, zu finden, alle die Texte, auch in die originelle Sprache, wo Frauen, da waren viele Koans, die wir nicht wussten, die haben die übersetzen lassen und dann haben die 100 Frauen in der Welt, am meisten sind Frauen gefragt zu kommentieren. So, es gibt einen Koan und einen Kommentar. Natürlich, weil die Amerikaner sind, haben die nicht gewusst, es gibt Zen-Frauen in Europa. Außerhalb ein paar meiner Damen und Schwestern. Und als das Buch in Deutsch übersetzt war, hat ich die Lektorin vorgeschlagen, find mal deutsche Frauen, weil das ist ein deutsches Buch. Und da haben wir zusätzlich zu dem 100, jetzt haben wir auch 16 weiteren Kommentare. von deutschsprachigen Zen-Lehrern, unter anderem Anne Gammer und ein paar anderen. Und ich habe auch einen Kommentar dazu. So, hier ist einer von Joko Beck. Und vielleicht manche von euch kennen ihr. Ich erzähle danach, wer sie ist. Joko Beck hat einen Vortrag beendet und erkündigt sich, ob es noch Fragen gäbe. Ein junger Mann hob die Hände und fragt ganz unverblümt: Sind Sie erleuchtet? Er antwortet, kam prompt, lachend, sagt sie: Ich hoffe niemals, einen solchen Gedanken zu haben. Es ist eine ganz unverblümt und ganz ehrliche Frage. Ich habe auch, wahrscheinlich war er relativ jung in der Praxis, vielleicht ein Anfänger oder so. Und Anfänger trauen sie immer, wirklich zu fragen: Are you enlightened? I hope I never have such a thought. Ich werde gern das Englisch lesen, was es sagt da. Ich bin sicher, dass Joko, Charlotte war ihr westlicher Name, Charlotte Joko Beck, hat solche Gedanken gehabt, als sie auch angefangen hat. Das Gedanken, dass es gibt sowas wie eine erleuchtete Mensch. Und jetzt sagt sie: Ich hoffe niemals, einen solchen Gedanken zu haben. I hope I never have such a thought. Why did she say that? Was meint die damit? Was verstehst du? Da gibt keine richtige Antwort in Koranpraxis. Es gibt, was du verstehst. Ja, und da muss man so dich trauen. Was glaubst du, sie meint? Oder was verstehst du? Ich hoffe niemals, einen solchen Gedanken zu haben. What do you think? Come on. Normalerweise äußern die
Ich hoffe,
das
ist jetzt offen.
Moment, Entschuldigung. Ja, Hanna.
Pardon.
Hanna.
Ich hoffe, dass ich offen bleibe für alle Erfahrungen, die ich machen darf in meinem Leben, ohne ein spezielles Ziel vor Augen zu haben.
Okay, okay, danke. Ja?
Ja, ähnlich. Also die Praxis ist der Weg und nicht das Ziel.
Der Praxis ist der Weg und nicht der Ziel.
Ja.
Okay, sag mir das in ganz normaler Worten.
Also Erleuchtung, das ist weit weg, so, und eigentlich ist es wichtig, im Moment zu sein und jeden Atemzug zu atmen.
Okay. Okay.
Und wir sind doch alle Menschen, oder?
Bitte?
Wir sind doch alle Menschen, auch solche, die Zen-Lehrer sind doch immer noch Menschen.
I hope so.
Und Erleuchtung ist für mich so was Außerirdisches. Und es geht für mich nicht zusammen.
Ja. Ja. Ich denke, dass ein Wunsch nach einem Zustand, der übergeordnet ist, wo man dann nie mehr die normalen Gefühle, die Anhaftung hat, ist ein großer Sehnsucht. Wer will leiden? Buddha hat gesagt, Leben ist Dukkha, Leben ist Leiden. Oder, aber was er meint von Dukkha, das Wort Leiden ist eine falsche Übersetzung, nicht falsch, Missverständnis Übersetzung von Dukkha. Viele die Menschen, die buddhistische Texte übersetzt hat in der 19. Jahrhundert, war christlich Missionäre. Und die haben gut gemeint, aber die haben übersetzt von ihrer eigenen Kontext. Die haben das nicht gemacht, weil die gemein sein wollen. Aber für sie das Wort Leiden. Aber Dukkha, das Sanskrit-Wort oder der Pali-Wort, bedeutet mehr unzufrieden zu sein. Stuck. Es hat die Quelle, das Wort Etymology, we say, etymologische Bedeutung, hat mit einem Rad, der nicht richtig dreht. Das ist irgendwie, hackt es irgendwie. So Unvollkommenheit, Unzufriedenheit, das Gefühl, dass man etwas fehlt, das ist mehr. Naja, um was Buddha gemeint mit Dukkha. Was hat der zweite Satz von der vier edle Wahrheit? Was ist die Ursache von Dukkha? Die Ursache, sagt, ist Anhaften. Okay. Und dann fängt das Verständnis von den Lehrern ein bisschen auseinanderzugehen. Dann kommt ein sehr dualistischer und Schwarz-Weiß-Verständnis. Okay, wenn der Quelle, das Dukkha, ist Anhaften, Attachments, okay, dann muss ich die Attachments wegkriegen. Dann leide ich nicht mehr. Das ist ein total dualistische, Schwarz-Weiß, ganz normale, menschliche Perspektive. Aber das ist nicht, was Buddha meint. Nicht wie ich das gelehrt bekommen habe und wie ich das verstehe. Ich verstehe, dass er meint, man muss klar sehen, wenn man anhaftet. Und in dieses klare Sehen ist die Lösung von der Leid. Das heißt nicht, dass nicht der schwierige Situation geht weg. Aber man entwickelt eine andere Perspektive dazu. Man sieht, dass das gehört zu leben, aber ich habe eine Wahl, wie ich damit umgehe. So, to penetrate, klar zu sehen, dass ich hafte, dass ich will was anderes als was ist, unter anderem Erläuterung, und nicht anzuhaften. Und das verursacht eine immer wieder Kreis des Leiden, Wunsch nicht zu leiden, nochmal zu leiden, Wunsch nicht zu leiden. Und das ist die unendliche Wiedergeburt sozusagen, nicht tatsächlich Wiedergeburt, aber immer wieder wird das nochmal geboren, weil ich nicht klar sehe, dass was ich will, ist nicht möglich. In moderner Übersetzung heutzutage, in buddhistischen Büchern in Englisch, die übersetzen jetzt das Wort Dukkha nicht mehr with suffering. Das modernste Übersetzung ist Stress. Sehr gute Übersetzer jetzt übersetzen Dukkha mit Stress. Interessant, oder? Interesting. In Kurse, in der Kernkurs Stressbewältigung durch Achtsamkeit, Dukkha-Bewältigung durch Achtsamkeit, ein Kernaspekt des Programms hat damit zu tun, dass eine Situation, der Stress, der verursacht ist, ist nicht der Situation selbst, sondern wie man damit umgeht. Zwei Menschen können beide ihr Job verloren, könnte beide ihr Haus ist geflutet von der Fluss. Eine dreht durch, geht ins Krankenhaus, das war's. Der andere sagt, das ist nicht gut, oh Gott. Naja, okay, Leben muss weitergehen. Ja? Also, gleiche Situation, verschiedene Perspektiven. Und der Schulung der Achtsamkeit hat damit zu tun, das liegt wirklich in der Perspektive und nicht in der Sache selbst. Natürlich kann man traurig sein und weinen sein und fühlt sich nicht gut, dass der Haus jetzt weg ist. Das sagt nicht, dass man nicht Gefühle nicht haben kann. Aber wenn man immer weiter ständig sagt, warum ist das passiert, warum ist das passiert, warum ist das passiert, und die Universe sagt, darum ist es passiert, darum ist es passiert, und man hört das nicht, dann wird man gestresst und wird man leiden. Der Illusion, der Delusion ist, dass es sollte nicht passieren. Und es sollte auf jeden Fall mich nicht passieren. So, die Schale sind klebrisch. Wie wischen wir unsere Schale? How do we clean our balls? Und ich wollte enden mit einer Geschichte von Joko. Joko Beck hat Zen-Praxis angefangen, als sie ca. 45 Jahre alt war. Die hat 4 Kinder gehabt. Ihr Mann ist krank geworden und landet das Rest seines Lebens in Landesklinik. Die musste die 4 Kinder selbst erziehen, Alleinerziehende. Hat gearbeitet, bis die in die Rente gegangen ist. Und ist mit 92 gestorben. Und war Zen-Frau. Und seine Lehrerin. Und sie ist mein, die ist mein sozusagen Dame-Tante. Die ist in meiner Linie. Ich wollte diese Geschichte erzählen von ihr. Ich lese es. Ich habe ein kleines Artikel darüber geschrieben. Es gab einmal eine junge Frau, die jeden Tag viele Stunden im Meditationssaal eines Klosters verbrachte. Die Abtissin wurde neugierig und fragt sie eines Tages, warum verbringst du hier so viel Zeit? Die junge Frau antwortet, hattest du nur eine halbe Stunde in meinem Haus verbracht, musstest du nicht fragen. Zu Hause habe ich 10 jüngere Brüder und Schwestern, für die ich verantwortlich bin. Du kannst dir den Chaos nicht vorstellen. Hier im Kloster kann ich stundenlang meditieren. Es ist ruhig und der Geruch von Weihrauch hangt in der Luft. Wenn ich den Altar reinige, dann bleibt es sauber und glänzend. Wenn es ein Nirvana gibt, wenn es ein Paradies gibt, dann muss es sein wie hier. Zu Hause kann ich nicht eine Minute klar denken. Dort ist ein ständiger Lärm und permanentes Gerabbel. Der einzige Geräusch, der das Haus erfüllt, ist der von Winden. Einige Wochen vergingen und die Abtissin bemerkt, dass Anna nicht mehr zum Kloster kam. Sie fürchtete, dass sie krank sei und beschloss, sie zu Hause zu besuchen. Als sie dem Haus näherte, kehrt Anna gerade fröhlich die Treppe. Du hast dich wahrscheinlich gewundert, dass ich nicht mehr zum Kloster komme, sagt Anna aufgeregt nach der Begrüßung. Nun, du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Manche sagen, es sei ein Traum, aber es ist so real, dass ich überzeugt bin, dass es wirklich passiert ist. Weißt du, Bruder kam zu mir und sagte, komme, ich führe dich in Paradies, ich führe dich in Nirvana. Er schloss sanft meine Augen und ich fühlte, wie mich ein Wind in die Luft hob. Kurz darauf war alles wieder ruhig. Ja, die kommt in den Himmel. Oder im Paradies, Nirvana. Buddha sagte, ich soll meine Augen öffnen. Und ich fand mich vor der Tür eines Hauses wieder. Hinter dieser Tür, sagt Buddha, liegt Nirvana. Geh hinein. Ich drückte die Klinke hinunter. Als ich die Tür öffnete, sah ich, dass es ein ganz normales Wohnzimmer war. Tatsächlich, es war mein Wohnzimmer. Und dort waren nicht nur 10, sondern 20 laute Kinder, die überall herumliefen. Ich drehte mich zum Buddha, der bereits wegging. Er ruft mir über die Schulter zu. Willkommen zu Nirvana. Willkommen zu Hause. Die Geschichte ist ein bisschen lustig und gleichzeitig so wahnsinnig wahr, dass wenn wir das wirklich zum Herz nehmen würden, was hat geändert? Das war immer noch. Aber die junge Mädel hat keinen Stress mehr. Auf jeden Fall nicht über dieses Thema. Die hat eine neue Perspektive. Und das heißt auch nicht, dass die nicht manchmal nochmal geschimpft hat. Ihr seht, das ist wichtig. Dass noch den nächsten Tag mit all die Windeln und all die Kinder. Aber etwas ist grundsätzlich. Dass es gibt keinen anderen Ort, wenn sie Nirvana nicht in ihr Wohnzimmer findet, dann wird sie niemals es finden, auch nicht in ihr eigenes Herz. She cleaned her balls.